die Geschichte von Philippus und dem Kämmerer oder Eunuchen aus Äthiopien. Das ist die Geschichte von dem Menschen, von einem Menschen, der auf einer sehr langen Reise ist. Und ich habe gedacht, das ist ein guter Text für die Sommerzeit. Das ist sozusagen in diesem Jahr die offizielle Reisepredigt für den Urlaub. Wir hatten das ja schon mal vor ein paar Jahren, habe ich auch eine Reisepredigt gehalten, das soll das jetzt für dieses Jahr bewirken. Ich persönlich habe, wie zu Exultate Jubilate, auch zu diesem Philippus immer eine enge persönliche Beziehung gehabt und zu diesem Text. Und zwar hat das auch einen Hintergrund. Zwischen dem Alter von 15 und 30, als ich so mit 15 habe ich angefangen, mit 30 ungefähr habe ich aufgehört, habe ich mich, wenn ich mich bewegt habe, und das habe ich sehr oft gemacht, immer trampend bewegt. Das ist ja nur sowas, etwas, was man heute aus dem Straßenbild weitgehend verschwunden ist, Leute, die an der Straße stehen und auch über lange Distanzen sich mitnehmen lassen. Und ich muss sagen, meine Brüder und ich, wir hatten das schon ziemlich zu einer Kunstform entwickelt und waren viele, viele tausend Kilometer in ganz Europa unterwegs, bis nach Athen, Südfrankreich, einmal bis nach Israel. Jedes Wochenende standen wir irgendwie an der Straße, Daumen raus, kannten jeden Trick, jede Raststätte, jedes Kennzeichen. Wir waren ziemliche Profis da drin. Und Philippus war sozusagen der Schutzheilige aller Tramper. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch denken, warum. Der wird von Gott an eine Straße geführt und im rechten Moment sagt Gott, Daumen raus. Ne? Und dann wird er auch mitgenommen. Philippus, das war immer unser großes Vorbild. Aber ich erzähle das ja nicht nur, um jetzt, wie ihr vielleicht schon befürchtet, Anekdoten aus meinem Tramper-Dasein zu schildern, was auch etliche Stunden in Anspruch nehmen könnte, sondern in all den Abenteuern, die ich auf der Straße erlebte in jener Zeit, in den Nächten, die ich auf irgendwelchen Äckern bivakierte oder den Begegnungen mit den Menschen vom gerade entlassenen Knacki hin bis zum Mitglied des Bundestages, ist für mich etwas geschehen und etwas gewachsen. Und zwar ist mein Glaube da gewachsen. Ich glaube, dass sich da vieles formiert hat von dem und Gott viel vorbereitet hat in mir für mein Leben und für meinen Dienst. Zum Beispiel hat mich die Geschichte von Philippus damals schon immer dazu inspiriert, mit Gott einen Pakt zu schließen, mit ihm einen Bund zu schließen. Und daran wurde ich immer dann erinnert, wenn ich an der Straße stand und nichts mehr ging oder niemand mehr kam. Dann habe ich immer gebetet und ich habe gesagt, Gott, wenn ich unterwegs bin, dann will ich eigentlich für dich unterwegs sein. Dann schick mir nur denjenigen, mit dem ich irgendwas sagen kann, was du ihm zu sagen hast. Das war mein Pakt. Gesagt, ich stehe hier für dich. Und wenn ich eben 2 oder 3 Stunden warten muss, dann muss ich eben so lange warten, weil das ist der Mensch, der jetzt das Wort Gottes braucht. Und ich habe damit sehr, sehr viele gute Glaubenserfahrungen gemacht. So sehr, dass ich mir gesagt habe, das könnte doch eigentlich für dein ganzes Leben gelten. Dass du sagst, Gott, mach mich zu einem, der anderen hilft, zu dir zu finden. Und eine Überzeugung, die ich damals schon gewonnen habe, die mir bis heute noch hilft in meinem Dienst und die sich vielleicht banal anhört, das ist die Überzeugung, dass Menschen nach Gott suchen. Das mag im Raum und im Rahmen einer Kirche recht klingen wie ein Allgemeinplatz. Menschen suchen nach Gott, aber ich meine das wirklich so, wie ich das sage. Es geht hier in der Kirche nicht darum, dass wir darum jammern, dass die Mitgliederzahlen schwinden oder schon mal irgendwie beklagen, dass wir am Ende des christlichen Abendlandes stehen. Darum geht es mir nicht. Gleichzeitig stellen wir fest, wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen, dass Menschen wirklich nach Gott suchen. Und deswegen tut es uns gut, diese Geschichte von dem Äthiopier nochmal näher in Augenschein zu nehmen, nochmal genau zu entdecken, wie einschneidend hier eigentlich die Entdeckung des Evangeliums für diesen Menschen ist. Dieser Äthiopier entschließt sich ja, eine lange Reise anzutreten. Eine 2000 Kilometer lange Reise. Was hier in der Bibel mit Äthiopien bezeichnet wird, ist nicht das heutige Äthiopien, sondern, so sagen uns die Wissenschaftler, der Süden vom Sudan. Aber immer noch 2000 Kilometer. Das Ziel, was er hat auf dieser Reise, wird auch genannt. Da heißt es, er trat diese Reise an, um anzubeten. Das heißt, er macht eine Wallfahrt, eine Pilgerreise. Als ich damals einmal, wie ich erzählte, auch nach Israel getrennt bin, bis Athen und dann aufs Schiff rauf, nach Haifa, da wurde ich im Zoll gefragt, in Haifa beim Einlaufen, was denn die Absicht meiner Reise sei. Und ich habe gesagt, ich bin Pilger. Und das kannten sie schon, da haben sie mich auch durchgelassen. Und wir reisen heute viel mehr als Menschen damals, viel öfter, viel weiter. Wenn wir uns heute auf eine Reise machen, zum Beispiel eine Urlaubsreise jetzt im Sommer, dann haben wir meistens das Ziel, wir wollen uns entspannen. Und das sagen wir auch so, Mensch, erholt euch gut. Oder wir haben das Ziel, dass uns das Fernweh packt und wir möchten ferne Lande und Dinge und Gerüche und Geschmäcker entdecken. Aber dieser Mann hier nimmt die Strapazen einer langen Reise auf sich, weil er Gott begegnen möchte, weil er auf der Suche ist nach Gott. Und schon dieser Gedanke hat mich begeistert. Den könnte man doch einführen, den könnte man doch übernehmen für sich. Der könnte doch aus unserem Urlaub oder unserer Urlaubsreise dieses Jahr etwas völlig Neues machen, auch wenn wir nicht nach Jerusalem fahren. So könnten wir doch auch dieses Jahr vielleicht verreisen, wenn wir es tun oder geplant haben und sagen, ich möchte Gott begegnen. Ich möchte diese Reise auch als eine Pilgerreise verstehen, egal wohin es geht. Dieser Äthiopier, der wähnt ja Gott zu finden dort in Jerusalem. Und man hat sich viel den Kopf darüber zerbrochen, woher weiß er das? Woher weiß er, dass der nach Jerusalem fahren muss oder will? Eine Erklärung, die naheliegend ist, ist, dass er in Kontakt gekommen war mit frommen Juden, die dort in seiner Heimat lebten. Wir wissen, dass es dort eine große Nilinsel gibt, Elefantine heißt die, auf der eine große jüdische Kolonie war, die auch dort ihren Glauben lebten und verbreiteten. Aber der Text erklärt es uns nicht. Wir wissen nur, dass er schon mit dieser Fragestellung, mit diesem brennenden Herzen sich auf diesen Weg gemacht hat, um Gott zu begegnen. Es muss ihn irgendetwas fasziniert haben und irgendeine Sehnsucht in ihm drin hat gesagt, das ist der Weg zu Gott, da fahr mal hin. Irgendjemand hat ihm gesagt, Jerusalem, da wohnt Gott, da musst du hingehen. Und anders als heute, wo wir uns in den Flieger setzen, 2 Stunden später 2000 Kilometer weiter im Süden oder Norden sind, war das sicherlich ein Unterfangen, für das er sich von seiner Arbeit für mehrere Monate hat beurlauben lassen müssen. Vielleicht hat er ja dem Chef gesagt, er könnte das, weil er nun mal im diplomatischen Dienst sozusagen war, könnte das mit anderen dienstlichen Belangen verknüpfen, ein bisschen Handelsbeziehungen knüpfen oder sowas. Wir jedenfalls treffen ihn an in diesem Text, als er sich auf dem Rückweg befindet. Er ist also auf dem Rückweg. Er hat Jerusalem gesehen. Er hat dort angebetet. Aber er wird dort wohl auch etwas anderes gehört und erfahren haben. Nämlich, dass man nicht so einfach bei Gott vorgelassen wird. Denn mit Sicherheit wird man ihm beigebracht haben vor Ort, dass er ja ein unbeschnittener Heide ist. Dass er in den eigentlichen inneren Tempelbezirk zum Anbeten nicht hineinkommen darf. Dass es allenfalls den für diese Zwecke bereitgestellten Vorhof der Heiden gab, in dem er anbeten dürfe. Es wird ihm klar geworden sein, dass er als Fremder, der dort ankommt, als Anbeter Gottes, in der zweiten Linie steht. Und vielleicht wird irgendjemand ihm auch gesteckt haben, was im Gesetz des Mose über Eunuchen steht, falls ihm das interessiert. Und das wird ihn interessiert haben. Da steht nämlich in 5. Mose 23, Vers 1, dass kein Entmannter in die Gemeinde Gottes kommen soll und darf. Da wird ihm die Tür ins Gesicht zugeschlagen. Und ich nehme an, der Text legt es nahe, dass er mit Schriftgelehrten in Kontakt getreten ist, denn man bekam eine Schriftrolle wie die, die er erworben hatte, übrigens nicht bei Thalia oder Heimann. Es gab keine Buchhandlung, eine Schriftrolle, es war eine teure Angelegenheit und die bekam man, weil es ja auch ein heiliges Objekt war, das nicht jedem ausgehändigt wurde, nur indem man entweder Beziehungen hatte, viel Geld oder getrickst hat. Aber er hat eine. Also hat er sich Mühe gegeben, hat Kontakte gehabt. So treffen wir ihn zusammen mit dem Tremper Philippus auf dem Rückweg. Dem Rückweg. An einer öden Stelle, wie der Text sagt. Lapidar schreibt Lukas, nun zog er wieder heim. Hatte er es also geschafft, Gott anzubeten, so wie er es sich erhofft hatte, wie es seine Sehnsucht war? Und was war dabei geschehen? Der Text macht klar für uns als Leser, am Ziel angekommen ist er noch nicht, obschon er sich schon auf dem Rückweg befindet. Das wirklich befreiende Wort hat er noch nicht gehört. Aber der Text macht eben auch klar, so nah dran ist er schon. Die Schriftrolle, die er sich zugelegt hat und die er laut liest, das war damals so, man las laut, die ist das Buch des Propheten Jesaja. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel, ihr könnt ja auch mal die Schriftrolle des Propheten Jesaja in eure Hände nehmen. Also in der Bibel ist das drin. Und da lesen wir mal nach, wo er sich denn so befunden hat. Wenn ihr eure Bibel nehmt und ihr seht vielleicht den Paralleltext dort, dann gehen wir mal in Jesaja 53, Kapitel 53. Dort befindet sich ja nun dieser Äthiopier. Das ist die Stelle, wo Philippus an der Straße steht, vielleicht ein Stück des Weges mitrennt, auf das Trittbrett aufspringt. Und wir erinnern uns mal, was in Jesaja 53 so drin steht. Ich fange hier an mit den Worten, die nicht zitiert sind in dem Vers, aber die wird er wohl ja gerade gelesen haben. Und das ist ein ganz berühmter Text. Könnt mit mir mitlesen. Ich lese ab Vers 4, das ist in den Lutherbibeln zumindest auch fett gedruckt als ein berühmter Text. Da wird er gelesen haben, fürwahr, er trug unsere Krankheit und er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Ein Text, den Christen seit jeher mit den Augen des Neuen Testaments gelesen haben. Ein Text, den man vorlesen könnte und würde gar nicht wissen, wenn man es nicht wüsste, dass es im Alten Testament steht bei Jesaja. Die zwei folgenden Verse auf das, was wir gelesen haben, sind die wörtlich zitiert werden, hier an dieser Stelle. Und die logische Frage für einen wie den Äthiopier ist, dass er sich fragt, Mensch, von wem ist denn hier die Rede? Von wem redet Jesaja? Redet er von sich selber? Redet von irgendeiner Gestalt, von der ich noch keine Ahnung habe? Und das Interessante ist ja, dass das Neue Testament uns und der Gemeinde damals mit diesem Bericht klar macht, dass Philippus hier mit dem Schlüssel kommt, der diesen Text aufschließen kann zum Verständnis hin. Und das ist eben das Wichtige, dass wir hier auch lernen, wir brauchen Menschen, denen Gott diese Gabe gibt, dass sie uns einen Schlüssel geben und den Text aufschließen. Und noch weiter, wir sollen als Christen auch Menschen sein, die anderen solche Texte entschlüsseln. Ich habe es ein, zwei Mal erlebt, dass Leute mir sagen, Mensch, weißt du was, ich habe mir jetzt die Offenbarung vorgenommen oder Sacharja oder irgendein prophetisches Buch, was irgendwie schon, wie wir sagen, so eine harte Nuss ist. Ne? Und hat gesagt, aber ich will das verstehen. Ohne, dass ich irgendwelche Kommentare lese. Ohne, dass ich irgendjemanden befrage. Ohne, dass ich irgendwelche Bücher zur Hilfe nehme. Ich will, dass das Licht sozusagen aus dem Himmel direkt auf mich drauf scheint. Jäger der Inspiration. Ne? Und dann funktioniert das meistens nicht so. Weil Gott andere Menschen benutzt, um uns Erkenntnis über ihn gewinnen zu lassen. Die Methode wird hier deutlich gemacht. Wir brauchen auch andere, die uns das erklären. Er gibt Menschen die Fähigkeit, den Text aufzuschlüsseln. Hier ist es Philippus, der Diakon. Und an dieser Stelle kommt für den Kämmerer zum ersten Mal der Name Jesus Christus ins Spiel. Und die Frage, die er hat und die ihn drängt und bedrängt, nämlich von wem ist denn hier die Rede? Ich will verstehen, wer gemeint ist. Der Text selber ist nicht schwer zu verstehen. Da nimmt einer die Sünden. Da ist einer stellvertretend für uns. Der nimmt uns was weg, der erlöst uns. Aber wer ist das? Und diese Frage wird beantwortet, er hört die Antwort und die ist ganz klar. Jesus Christus, von dem ist hier die Rede. Und Philippus wird gesagt haben, ich kann dir von Jesus was erzählen. Soll ich dir mal die ganze Geschichte erzählen? Und Philippus, so sagt der Text, fängt bei diesem Text an, also er nimmt diesen Text als Sprungbrett und das Ergebnis, das erfahren wir ja in diesem Text. Der Äthiopier versteht und seine Erkenntnis merkt man sofort, dass er auch eine Entscheidung trifft, dass er handelt, die sich in der Taufe dann zeigt, die stattfindet. Also Menschen suchen nach Gott und eben auch Menschen finden Gott. Interessant wäre ja jetzt nun, so das Mäuschen gewesen zu sein bei diesem Gespräch, so zu sehen, wie hat er ihn wohl daran geführt. Und ich habe da jetzt so meine eigene Spekulation. Ne? Ich muss das ja so ein bisschen mit geheiligter Fantasie auffüllen, ne? Wenn ihr mir das erlaubt. Ich bin sicher, der Philippus wird natürlich die Geschichte von Jesus Christus erzählt haben. Wie er mit seinen Jüngern umherging, wie er Menschen heilte, wie er dann am Kreuz starb, wie er auferstanden ist, wie er zum Himmel fuhr. Die ganze Geschichte mit Jesus. Aber ich glaube, er hat ihn auch so ein paar Umdrehungen weitergeführt, weil der Text sagt ja, ausgehend von diesem Text. Und da gibt der Text eine absolute Steilvorlage für Philippus. Philippus musste nur diese Rolle greifen, im Kapitel 53, wo die beiden sich nun befanden im Studium, und musste nur ein bisschen weiter drehen bis zum Kapitel 56, um dem Eunuchen eine Botschaft zu geben, die für ihn das Wort Gottes, das befreiende Wort ist. Und das wollen wir auch lesen, wenn ihr weiter dreht in euren Bibeln. Dann kommen wir ins Kapitel 56. Im Kapitel 56, Vers 3, und deswegen ist es wahrscheinlich auch göttliche Fügung gewesen, dass ihm die Jesaja-Rolle in die Hände gefallen ist, da lesen wir folgenden Text. 56, Vers 3 steht, und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene, sprich Eunuch, und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, den will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben, das ist besser als Söhne und Töchter. Das ist mein Text. Den musst du erstmal hören. Da musst du dich erstmal reinversetzen in diesen, der gerade gehört hat oder vielleicht gelernt hat, du bist in der zweiten Reihe, wenn überhaupt. Richtig dabei bist du. Der hört auf einmal von Jesaja, das ist besser, was ich dir geben will, als Söhne und Töchter. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Das ist das befreiende Wort. Das ist das Evangelium, was er gehört hat. Da brauchte Philippus natürlich von Jesus zu erzählen, aber dieser Text, der hat ihm schon klar gemacht: Du bist angekommen, du bist zu Hause, du bist bei Gott angenommen. Das ist eine Bekehrung, das ist eine Bekehrungsgeschichte. Bekehrung ist ein großes christliches Wort, vollgepackt mit Geschichten, mit Erwartungen, auch mit Skepsis oder Spott. Manche Leute sagen mir gleich, also mich können Sie nicht bekehren, höre ich ganz oft. Dann sage ich, das weiß ich, das müssen Sie schon selber machen. Aber hier wird definiert, was Bekehrung eigentlich bedeutet. Eine Bekehrung ist, wenn ich merke, dass ich gemeint bin von Gott. Das ist damit gemeint. Dass Gott mich meint. In dieser Schriftrolle, durch die Hilfe des Philippus, erkennt ja dieser äthiopische Mann, für mich ist er gestorben. Besser als Söhne und Töchter. Und mit dem Text, der von der Annahme auch der Verschnittenen in die Gemeinde redet, lernt er, für mich wirklich, auch ich in meiner besonderen Situation, höre das Wort, was mich direkt angeht. Ich gehöre dazu. Und es ist ein gängiger Impuls, vielleicht eine Abwehrreaktion des menschlichen Herzens, dass wir zwar die Sehnsucht nach Gott in uns tragen, aber dennoch versuchen, die Konsequenzen einer echten Hingabe, Hinwendung zu Gott von uns fernzuhalten. Das ist eines der großen Probleme, mit dem wir immer in der Seelsorge, in der Gemeinde zu tun haben, dass die Leute wissen, sagen, ja, ich weiß ja, was ich eigentlich tun sollte und so. Und wir machen das auf mehrere Art und Weise, dass wir uns die eigentliche Handlungsanweisung nicht zu nahe kommen lassen. Ja, wir machen das in Diskussionen gerne. Also intelligente Menschen verstecken sich ja häufig hinter Diskussionen, hinter Argumenten und Debatten. Dann werden die philosophischen Wege eingeschlagen. Dann scheinbar Anteil nehmen, stellen wir die Frage nach, warum so viel Leid in der Welt geschieht. Damit halten wir uns das aber die persönliche Entscheidung fern. Obwohl wir die Diskussion nicht kennen, die sich hier abgespielt hat in jenem Wagen, erkennen wir aber ganz deutlich an dem Handeln, dass dieser Äthiopier so nahe an das Wort Gottes gebracht wurde, dass er eine Antwort schuldig ist, dass diese Antwort aus ihm herauskommt, aus eigenen Stücken. Und das Schöne ist, er gibt diese Antwort. Er sagt ja. Er sagt, komm hier, da ist Wasser, mach Butter bei die Fische, ne? Wir machen gleich ganze Sachen. Dieser Abschnitt hier, den habe ich überschrieben in dieser Predigt, das befreiende Wort hören. Das befreiende Wort. Und natürlich ist das auch für uns ganz persönlich die Frage, wo hören wir das befreiende Wort Gottes in unserem Leben? Und wann geben wir ihm die Gelegenheit dazu? Wann halten wir nicht unsere Schleue und Bildung oder unsere Lebenserfahrung dagegen? Hier geht es im Grunde um die Kunst des Zuhörens. Wirklich hinzuhören, dass Gott mich meint, es im Herzen zu hören. Du gehörst dazu. Das ist das, was er hört in seinem Herzen. Und dazu gehören will er. Das Zeichen dafür ist die Taufe. Sie wird ohne Umschweife vollzogen. Wir wissen nicht, wie lange die Reise dauert, aber irgendwann steht Philippus wieder an der Straße. Der Äthiopier zieht seines Weges fröhlich. Das gibt uns der Text auf jeden Fall mit. Das, was da passiert ist in dieser Entscheidung, hat ihn zu einem fröhlichen Menschen gemacht. Und Philippus war sicherlich auch fröhlich, auch wenn er in eine andere Richtung dann gezogen ist. Das nenne ich mal eine erfolgreiche Reise, muss ich sagen. Da zieht einer los und sucht das, was sein Sehnen nach Gott stillt, macht sich wirklich auf den Weg und dann hat diese Geschichte ja zwei Seiten. Nun kann man sie mit zwei Ohren hören. Und das kommt darauf an, mit welchem Ohr wir sie hören. Man wird sich entweder identifizieren mit dem Äthiopier oder mit Philippus. Das ist ja das, was du jetzt für dich selber klären musst. Mit wem identifiziere ich mich? Man wird vom Äthiopier etwas lernen können. Man wird von ihm lernen können, dass die Suche nach Gott auch begonnen werden muss, damit sie eine echte Suche ist. Dass man sich auch wirklich auf den Weg machen sollte. Man wird lernen müssen, Entschlossenheit und Energie in die Frage nach Gott zu setzen. Wer tut was dafür? Man wird den Mut aufbringen müssen, auf das innere Drängen zu hören und nicht den anderen wichtigen alltäglichen Dingen des Lebens Vorrang zu geben. Das können wir lernen von dem Äthiopier. Oder aber wir identifizieren uns mit jenem Philippus. Vielleicht, weil wir die Frage nach Jesus Christus als Mitte unseres Lebens, auch als Mitte der Schrift, für uns schon geklärt haben. Aber auch dann werden wir etwas lernen. Dann werden wir lernen müssen, auf die Stimme Gottes zu hören, die dem Philippus mitten in einer erfolgreichen Arbeit in Samaria sagt, stell dich an die öde Straße. So steht das so. Stell dich an die öde Straße, nichts da weit und breit, nur eine Staubwolke am Horizont, wenn überhaupt. Mitten in der Mittagsglut. Dann stellt dich Gott manchmal an so einen Weg, wo du denkst, hier soll ich nur langsam verdampfen. Du weißt gar nicht, was passiert. Dann kommt da auf einmal so eine Karawane, wird es wohl gewesen sein, vorbei. Und es macht aber Klick beim Philippus. Hier werde ich gebraucht. Wir werden uns erinnern lassen müssen, dass wir auch als Gemeinde bestimmte Menschen nicht auf dem Schirm haben, dass Gott uns erst sagen muss, jetzt stell dich mal an die Straße dahin. Koch nicht nur einfach in deinem Saft, sei mal ganz woanders. Dann dürfen wir lernen, wie Gott uns die Gelegenheiten quasi auch über den Weg schickt, über den Weg laufen lässt. Ich kann mich erinnern, mit Sascha, es ist 10 Tage her, wir haben uns getroffen, ein bisschen Dienstbesprechung gemacht, dann hatten wir Hunger und sind zum Inder rübergegangen. Was essen, Mittagstisch. Und da waren 3 alte Herren an einem Tisch, das war so in der Nähe von da, wo man sich den Salat holte, und die waren sowas von in der Diskussion über den Glauben. Das ging richtig hoch her. Ne? Und Sascha sagt, Mensch, ey, die theologisieren da richtig. Ne? Und ich höre mir das so an, gehe nochmal Salat und Reis nachholen. Und da hatten sie irgendwas gerade mit der Dreieinigkeit am Wickel, also die waren richtig, das ging da richtig zur Sache. Ne? Und da hatten sie irgendein Argument und waren sich da am Streiten und ich beug mich nur so rüber zu denen und sage, aber Johannes schreibt, dass Jesus gesagt hat, so und so. Ne? Und die Jungs waren echt witzig, weil die haben nur rüber geguckt und gleich mit mir weiter diskutiert, ne? Ohne guten Tag zu sagen, so als ob ich schon immer dazugehöre. Das waren so richtige, ne? Waren so 3 Akademiker. Und das sind so Sachen, wo man so denkt, Mensch, ja, da wird dir einer über den Weg geschickt. Und es war ganz interessant, es waren so 3 Akademiker, die alle so mehr im Taxibereich wahrscheinlich gelandet sind. Sagten sie, so ewige Studenten. Und die treffen sich immer regelmäßig und dann wird wirklich über Gott und die Welt und Politik und so alles wunderbar. Und mit einem habe ich nachher wirklich noch lange geredet. Der sagte, Mensch, bei euch, da will ich auch mal hinkommen. Das will ich mir anhören. Und das wäre für mich so eine Illustration, wie im Leben manchmal man die Gelegenheit ergreifen muss, sich einfach einzumischen und zu sagen, hier kann ich auch was zu sagen. Sommerzeit ist Reisezeit und das ist hier eine Reisegeschichte. Wir haben das Privileg, dass wir uns aus den Ansprüchen, den Pflichten des Alltags zurückziehen können für ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und dieser Text heute, der soll euch diese Frage mitgeben, vielleicht ein bisschen bohrend, ein bisschen gemein von mir, dass ihr den mitnehmt. Soll ja auch befreiend sein. Nämlich die Frage, was in diesem Sommer, wenn ihr in Urlaub fahrt, was euer Ziel ist. Ja, braun gebrannt zurückkommen. Könnte ja so eine Art Etappenziel sein, ne? Oder einfach nur Hirn abschalten, entspannen. Und ich mache euch einen Vorschlag, das ist ein Challenge sozusagen, eine Herausforderung. Das ist für mich auch. Das wäre doch toll, wenn wir die Gelegenheit nutzen, auch auf eine geistliche Reise zu gehen. Entweder weil wir persönlich Fragen zu klären haben mit Gott, Oder weil wir auf dieser Reise die Augen offen halten und lernen wollen, wem wir die Frage stellen können: Verstehst du auch, was du liest? Amen.